Dass die Innenstädte im Südwesten schon bessere Zeiten gesehen haben, das kann man an vielen Orten sehen. Und zwar nicht nur in den kleineren Städten. Verrammelte Schaufenster und Restaurants, aus denen die Tische für immer rausgetragen worden sind, ja, die gehören ja an vielen Orten zum Stadtbild schon fast dazu. Dass das auch mit den Mieten zusammenhängt, die Geschäftsinhaber zahlen müssen, darüber soll es hier heute gehen. Hohe Mieten, sterbende Läden, Schwerpunkt hier heute im Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz.
SWR 1 Arbeitsplatz. Mit Michael Herr.
Hi, und cool, dass ihr wieder reinhört. Die Mieten für Wohnungen, mit denen geht's ja eigentlich seit Ewigkeiten immer weiter bergauf. Also die werden immer teurer. Mit den Ladenmieten ist das in den vergangenen Jahren allerdings ein bisschen anders gelaufen. Die sind seit der Corona-Krise im Durchschnitt sogar gesunken. Auch in den größeren Städten, das zeigen viele Statistiken. Allerdings scheint dieser Trend seit dem vergangenen Jahr gestoppt. Gerade in den Metropolen sind die Ladenmieten wieder ziemlich stabil. Das hat vor kurzem eine Analyse der DZ-Bank gezeigt. Vielen Inhabern kleinerer Geschäfte dürften diese ganz großen Preistrends allerdings ziemlich egal sein. Die haben trotzdem große Probleme, ihre Gewerbemiete zu zahlen. Zum Beispiel, weil sie noch einen alten Vertrag haben aus einer Zeit, als ihr Laden noch mehr Gewinn gemacht hat als heute und sie sich noch eine höhere Miete leisten konnten. Oder weil ihre Miete so stark erhöht wird, dass sie ihren Laden sogar zumachen müssen. Wie bei dieser Physiotherapeutin aus Mainz, die wir euch jetzt vorstellen.
Es soll eine Mieterhöhung geben. Aber die kann ich nicht stemmen und daher habe ich mich entschlossen, meine Selbstständigkeit aufzugeben als Physiotherapeutin, ja.
Erzählt Jenny Müllert, die eigentlich anders heißt, mit ihrem echten Namen aber nicht in den Medien erscheinen will. Vor 5 Jahren hat sich die 39-Jährige ihren Lebenstraum erfüllt und eine eigene Praxis eröffnet. Die Räume renoviert hat sie damals selbst, denn die Miete war niedrig.
Also ich zahle jetzt für meine Praxis warm 1350 Euro. Das kann ich gerade so verdienen, da ich ja alleine arbeite momentan, kann ich das gut stemmen. Ich bin auch noch Mutter und möchte mich auch um meine 2 Kinder kümmern.
Doch dann wurde das Haus, in dem ihre Praxisräume sind, verkauft. Derzeit wird es aufwendig saniert. Danach hätte die Physiotherapeutin für die Räume deutlich mehr zahlen sollen.
Mit allen Kosten soll es auch roundabout zwischen 800 und 1000 Euro werden, ja.
Geld, das Jenny Müllert laut ihrer eigenen Einschätzung nicht verdienen kann. Schließlich muss sie mit den Behandlungssätzen leben, die ihr die gesetzlichen Krankenkassen zahlen. Ende Mai schließt sie da ihre Praxis in Mainz.
Erstmal muss ich mich sammeln und ich gehe in eine Praxis zu einem Freund.
Der Vermieter teilt uns mit, er müsse die Miete erhöhen. Schließlich habe er viel Geld in das Haus gesteckt. Dass bezahlbare Gewerbeflächen knapp werden, erleben in Mainz viele Geschäftsinhaber. Auch Günther Wagner hat lange Zeit nach einem Laden zur Miete gesucht. Er stellt in seiner Firma Butterbällchen in Dahlheim in Rheinhessen regionale Körperpflegemittel her.
Das war auch erstaunlich, dass es doch einige gab, die auf ein lokales Unternehmen gar keine Lust hatten, sondern eher auf einen großen Filialisten gewartet haben.
Für den hohe Mieten keine Rolle spielen. Aber Günther Wagner wollte den Preis für seine Produkte nicht hochschrauben. In einer schlechteren Lage wollte er sein neues Geschäft aber auch nicht aufmachen.
Denn ich glaube, ganz viele gehen dann aus lauter Verzweiflung in die Randbezirke und erleben dann, dass weniger Miete ein Todesstoß sein kann, wenn die Menschen nicht zum Geschäft kommen.
Günther Wagner hatte Glück. Vor einem halben Jahr fand er doch noch ein kleines, bezahlbares Ladengeschäft, das beiträgt zur Attraktivität der Innenstadt. Anders als bei Physiotherapeutin Jenny Müllert. Wenn sie in wenigen Tagen zumacht, wird es in ihrem Stadtteil keine kleine Physiopraxis mehr geben.
Wenn wir alt werden, zerbrechlich, dann wünscht man sich eine Physio noch, wo man hingeht, die man kennt. Oder eine Tante Emma, der einen noch mit Namen ansprechen. Ich glaube, es läuft aus dem Ruder. Das macht mich sehr traurig.
Und das ist natürlich auch ein großer Verlust für das Viertel, in dem sie ihre Praxis bislang betrieben hat. Wie Selbstständige in Mainz zu kämpfen haben mit den Preisen für Geschäftsimmobilien, das hat SWR1-Reporter Wolfgang Brauer erzählt. Und jetzt vertiefen wir das Thema nochmal. Ob das ein flächendeckendes Problem ist und wie kleineren Geschäften mit hohen Mieten geholfen werden kann, das will ich jetzt klären mit Carina Schwede, Hauptgeschäftsführerin der IHK Rheinhessen. Frau Schwede, sind die Mieten in den Innenstädten im Südwesten mittlerweile einfach zu hoch, gerade für kleinere Läden?
Also es lässt sich nicht so ganz pauschal sagen, aber natürlich ist es so, dass es für viele Mieter tatsächlich eine Herausforderung geworden ist, mit den Mietpreisen im Einklang zu sein mit den Gewinnen aus ihren Gewerbeangeboten. Und was wir uns wünschen, ist natürlich, dass Mietpreise im Einklang mit Angebot, Nachfrage und Standortqualität frei verhandelt werden können.
Was ist denn da aus Ihrer Perspektive der wichtigste Faktor, dass die Umsätze gesunken sind oder dass die Mieten gestiegen sind?
Ich glaube, es lässt sich gar nicht so pauschal beantworten, sondern ist wahrscheinlich, wie so vieles zurzeit, etwas komplexer und beides spielt irgendwie damit rein. Also zum einen ist es natürlich so, dass es abhängig von den Branchen schwieriger geworden ist, Umsatz zu generieren. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Fläche, das wissen wir, ist ja immer das Entscheidende, oft für, gerade auch bei Gewerbemieten, einfach auch sehr teuer geworden ist.
Wenn jetzt ein kleiner Laden, nehmen wir mal ein Schreibwarengeschäft, von einer starken Mieterhöhung betroffen ist, die kaum zu stemmen ist für die Betreiber, was würden Sie den Betroffenen denn raten? Was sollten die tun?
Also natürlich ist es vor allen Dingen immer sehr gut, mit dem Vermieter ins Gespräch zu kommen, nochmal miteinander zu sprechen, sich die Faktoren des Standorts nochmal genau anzusehen, wie sind die Besucherströme, biete ich etwas an, was eben darauf angewiesen ist, dass es viel Publikumsverkehr gibt, oder bin ich eher, wenn Sie sagten jetzt Schreibwarenladen, eher gezieltes Publikum, kann vielleicht auch in der Randlage ausweichen. Also es ist schwierig, da einen allgemeingültigen Satz zu sagen, aber für so ein spezielles Beispiel wie ein Schreibwarengeschäft, kommt es, glaube ich, darauf an, wer sind meine Kunden, wie sehen dann die Kundenströme aus, bin ich in der Nähe von Bürohäusern, Schulen und kann die Fläche da einfach gut nutzen und kann überlegen, vielleicht mein Sortiment auch nochmal zu erweitern, also dann innovativ zu werden in einem Angebot, oder aber tatsächlich auch die Frage, ob man auch einen anderen Standort suchen sollte.
Es gibt ja auch Mietverträge, die auf Schwankungen im Geschäft reagieren können. Umsatzmietverträge heißen die, bei denen die Inhaber höhere Mieten zahlen, wenn der Laden oder das Restaurant mal brummt, und dann eben weniger, wenn es mal nicht so gut läuft. Warum sind denn solche Modelle nicht noch weiter verbreitet?
Ich glaube, das hängt oft davon ab, dass es da Unsicherheiten auf beiden Seiten gibt, also sowohl bei den Vermietern und Mietern. Im Prinzip klingt es ja auch sehr gut, dass man da einfach schwankende Mieten vereinbart. In der Praxis ist es dann oftmals aber so, dass es nicht genau definiert wird und dann schon mit einer gewissen Rechtsunsicherheit behaftet sind und sich viele dann davor scheuen. Aber auch hier kommt es, glaube ich, sehr auf den Einzelfall an und auch in welchem Verhältnis man mit dem Vermieter steht. Gibt es da ein gutes Vertragsverhältnis, Vertrauensverhältnis? Kann man das sicherlich auch mal probieren. Also das hängt auch noch mal stark vom Einzelfall ab.
Sie haben gesagt, der Inhaber des Geschäfts, die Inhaberin, muss frühzeitig versuchen, mit dem Vermieter ins Gespräch zu kommen. Müssten die Vermieter denn nicht eigentlich viel stärker den Geschäftsinhabern entgegenkommen? Weil die haben ja eigentlich auch nichts davon, wenn jetzt ihr Geschäft leer steht. Weniger Miete ist doch im Zweifel besser oder mehr als gar keine Miete, oder?
Ja. Das ist völlig richtig, das sollte so sein. Wir haben aber oft auch in den Innenstädten die Situation, dass das Vermieter sind, die sehr, sehr viel Gewerbeflächen vermieten, also sehr großflächig vermieten und dann eher auf so einen Mix achten. Also das sind so unterschiedliche Interessenlagen, aber im Grundsatz ist es natürlich völlig richtig. Ein Vermieter liegt es ja eher daran, eine Immobilie zu oder eine Gewerbefläche zu vermieten, die auch attraktiv ist und die dazu beiträgt, natürlich auch ein ganzes Viertel an Qualität, an Lebensqualität zu erhöhen.
Ist das vielleicht auch Teil der Wahrheit, dass auch in dem Bereich Gewerbeimmobilien in den vergangenen Jahren große Investoren immer stärker an Einfluss gewonnen haben und die natürlich noch viel stärker vielleicht auf den Profit schauen als jetzt, keine Ahnung, irgendwie eine Familie, die Ladenfläche jetzt seit Generationen besitzt und vermietet?
Also ich möchte auch da darum bitten, dass man ein bisschen differenziert. Ein großer Investor kann auch sehr gut sein, weil er einfach auch mehr Möglichkeiten hat zu investieren und zu sanieren und wirklich attraktive Ladenflächen zu gestalten. Deshalb kann man das auch nicht so pauschal sagen, dass das jetzt das Problem ist, sondern ich glaube, die Innenstädte haben mehrere Herausforderungen. Vielleicht kann man sagen, weil einfach das Einkaufsverhalten der Menschen sich geändert hat. Wir haben Energie- und Personalkosten, die gestiegen sind. Wir haben das Problem der Fachkräfte auch bei den Händlern, aber vor allen Dingen natürlich auch Konkurrenz durch Onlinehandel oder durch die grüne Wiese, wie man so schön sagt. Also da ist es, glaube ich, sehr vielschichtig. Ich würde jetzt nicht allein auf die Größe des Vermieters schauen, sondern wirklich auch auf das Verhältnis mit dem direkten Ansprechpartner.
Und könnten vielleicht auch neue Regeln für den Mietmarkt im Gewerbebereich eine Lösung sein? Zum Beispiel eine Mietpreisbremse? Den Vorschlag gab es ja auch schon vor einigen Jahren.
Das ist richtig. Das wird immer wieder mal diskutiert. Aber aus unserer Sicht hängen die Vertragskonditionen unter anderem natürlich von der Lage, von der Flächennutzung, von Umbaukosten und der Risikoübernahme ab. Und pauschale Eingriffe sind halt, wie es der Name sagt, pauschal und können nicht so wirklich differenziert auf die unterschiedlichen Faktoren eingehen. Deshalb lehnen wir im Grundsatz eigentlich pauschale Eingriffe wie einen Mietendeckel ab.
Wenn jetzt große Handelsketten in Zahlungsschwierigkeiten kommen, dann ist das ja völlig Usus, dass Mieten gesenkt werden, solange das Geschäftsmodell einigermaßen passt weiterhin. Warum passiert sowas denn eigentlich nicht vorher, also erst im Insolvenzfall?
Ja, das ist eine gute Frage. Das muss man wahrscheinlich auch mal im Einzelfall sehen. Ich glaube, das passiert auch schon durchaus mal in den Einzelfällen, dass da versucht wird, eine Zeit zu überbrücken oder dass man gegenseitig sich da unterstützt. Also ich glaube schon, dass es da auch Lösungen gibt. Aber ja, wie Sie sagen, auch nicht immer. Ja.
Was muss denn aus Ihrer Perspektive auf dem Immobilienmarkt passieren, damit das Ladensterben in den Innenstädten nicht noch größere Ausmaße annimmt?
Also die Gefahr ist natürlich, dass man noch weniger Sanierungen hat und noch weniger Vermietung und mehr Leerstand und nicht weniger. Und das, was wir wollen eigentlich, ist ja was ganz anderes, sondern wirklich lebendige, vitale Innenstädte, in denen Menschen gerne verweilen und gerne einkaufen. Und aus unserer Sicht braucht es dafür einen gesunden Branchenmix und auch wirtschaftlich tragfähige Rahmenbedingungen einfach. Und das ist etwas, was man erreichen kann, zum Beispiel durch Förderung von Kooperationen zwischen Vermietern und Mietern.
Da ist aber jetzt quasi der Mietmarkt gar nicht sozusagen das erste Instrument, an dem Sie ansetzen würden.
Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, da gibt es auch noch andere Instrumente, mit denen man da unterstützen kann, dass einfach die Innenstädte ja lebendig sind und eine gewisse Qualität anbieten.
Also hohe Mieten sind ein Problem, aber nur eines unter vielen beim Thema Ladensterben in Innenstädten. Die Einschätzung war das von Carina Schwede, Hauptgeschäftsführerin der IHK in Rheinhessen.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Genau, das machen wir jetzt. Julia Englert ist heute unsere Ansprechpartnerin für knifflige Rechtsfragen im Job. Und auch in dieser Woche haben wir eine Frage für Sie bekommen von Julia aus Zweibrücken. Eine Frau, die in der Industrie arbeitet, in der Produktion, um genau zu sein, als Maschinenanlagenbedienerin. Und weil diese Maschinen natürlich nicht nur zwischen 9 und 17 Uhr laufen, macht sie das im Drei-Schicht-System. Bislang hat sie dafür auch immer eine Schichtzulage bekommen. Jetzt hat sie allerdings die Firma gewechselt und musste auf der ersten Gehaltsabrechnung feststellen, von Schichtzulage keine Spur mehr, stattdessen erhält sie nur noch das vereinbarte Grundgehalt. Auch in ihrem Arbeitsvertrag, der nicht durch einen Tarifvertrag geregelt ist, gibt es keine Angaben zu Schichtzulagen oder einen anderweitigen Ausgleich für die Schichtarbeit. Julia schreibt, darf der Arbeitgeber das? Und wenn ich deswegen in der Probezeit kündige, welche Konsequenzen hat das für mich bei der Arbeitsagentur? Eine Doppelfrage also an unsere Arbeitsrechtlerin. Hier kommt die Antwort von Julia Englert.
Für Schichtarbeit allgemein muss der Arbeitgeber keine Zulagen bezahlen. Für Nachtarbeit, also die Zeit von 23 bis 6 Uhr, schon. Wenn Sie im Dreischichtbetrieb arbeiten, muss er Ihnen zumindest für die Nachtschichten Zuschläge bezahlen, rund 25%. Sie können natürlich immer selbst kündigen, während oder nach der Probezeit. Dann erhalten Sie aber eine dreimonatige Sperrzeit für das Arbeitslosengeld 1. Anders ist das nur, wenn Sie den Arbeitgeber zuvor mehrfach darauf schriftlich hingewiesen haben, dass Ihnen zumindest eine Nachtzulage zusteht und er das schriftlich verweigert. Dann wären Sie tatsächlich zur fristlosen Kündigung berechtigt und würden keine Sperrzeit bekommen.
Also ein allgemeines Recht auf Schichtzulage gibt es nicht, nur für die Nachtarbeit. Dass der Chef die nicht zahlen will, sollte sich Julia vor der Kündigung unbedingt schriftlich belegen lassen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Landwirt oder Landwirtin, das ist ein Job, für den viel Herzblut nötig ist. Anders ist die viele Arbeit ja auch kaum zu stemmen. Ich sage nur Tiere versorgen, das Wetter und die Preise im Blick haben, Bürokratie bewältigen etc. pp. Aber auch wenn viele Bauern ihren Beruf mit Leidenschaft machen, führt der Druck leider oft auch zu psychischen Problemen. Landwirte sind deutlich häufiger als der Bevölkerungsschnitt von Burnout betroffen. Allerdings scheuen sich viele Betroffene darüber zu sprechen, weil Schaffen ja irgendwie zum Berufsethos des Landwirts dazugehört und gerade Männer in der Branche sich offenbar immer noch scheuen, vermeintliche Schwächen einzugestehen. Eine große Ausnahme ist Stefan Leichenauer aus Tengen im südbadischen Hegau. Der Bauer hatte nämlich einen Burnout, hat aber die richtigen Schlüsse daraus gezogen. SWR1-Reporter Jan Lehmann hat ihn getroffen.
Schon früh, mit Ende 20, hat Stefan Leichenauer den Hof der Eltern in Tengen-Uttenhofen übernommen. Sein Vater arbeitet anfangs noch kräftig mit, doch 2015 stirbt er überraschend. Stefan muss den Betrieb plötzlich ganz alleine schultern. Ein Jahr lang kriegt er das irgendwie hin, aber dann ist er völlig am Ende. Und an einem Sommertag mitten in der Ernte passiert es.
Ich bin dann runter vom Mähdrescher, habe schon gemerkt, mit mir stimmt etwas nicht, aber nicht genau gewusst war. Und dann bin ich eigentlich unter Mähdrescher, neben Mähdrescher zusammengebrochen, war der Akku leer und ich bin eigentlich, ja, so, denk mal, anderthalb, zwei Stunden bin ich unter Mähdrescher eigentlich gelegen.
Als ihn sein Cousin findet, sagt er, alles okay, er sei bloß müde gewesen. Ein Bauer kennt keinen Schmerz. Aber in der Nacht kommt die Angst. Er hat sogar Selbstmordgedanken. Denn die Wahrheit ist, er ist schon lange am Limit und weit darüber hinaus.
Antriebslos, kurze Zündschnur, also sehr gereizt. Weil eigentlich nur noch gerannt bin, sag ich mal. Da war ich so wie das Duracell-Häsli, solange die Batterie noch voll war.
Das hat seine Frau Nicole schon lange bemerkt. Auch sie selbst ist am Anschlag, versucht nur noch zu funktionieren, die beiden Kinder aus allem rauszuhalten. Aber die Ehe bröckelt.
Ich habe vielmal gesagt, du musst dir helfen lassen. Aber solange er das einfach nicht wollte, war da nichts zu machen. Und ich habe dann auch gedacht, es muss irgendwann was Extremes passieren, damit er es einsieht. Und das war dann einfach der Vorfall.
Ein klares Signal, dass sich etwas ändern muss. Und das tut es. Stefan holt sich therapeutische Hilfe, besucht ein Anti-Stress-Seminar. Und sie beschließen, den Hof zu verkleinern. Das komplette Milchvieh wird verkauft. Nicole übernimmt zusätzlich einen Job als Arzthelferin. Seitdem kommen sie gut über die Runden mit deutlich weniger Stress.
Also heute muss ich sagen, zum Glück hat mein Körper Stopp gesagt und ich habe auf ihn gehört und habe auch heute immer mal wieder Situationen, wo ich sage immer, man hätte ja diese Uhr. Im grünen Bereich ist der Motor noch gut, wenn er ins Rote geht, wird es heiß, dann sollte man ihn langsam machen.
Gar nicht so leicht, sich das als Landwirt einzugestehen. Trotzdem, oder gerade deshalb, geht Stefan Leichnauer offen mit seinem Burnout um. Manche Kollegen hätten ihn anfangs belächelt, erzählt er, doch das hat sich inzwischen geändert.
Heute ist wirklich so, dass ich Respekt ernte für den offenen Umgang und auch von Berufskollegen, denen so geht, wie es mir damals gegangen ist, mich darauf ansprechen und sagen, du Stefan, wie war das damals, wie hast du das gemerkt und wie hast du dir geholfen?
Denn er ist bei weitem nicht der Einzige. Laut einer Studie ist jeder vierte Landwirt Burnout gefährdet.
Ja, und weil das so ist, werden auch immer mehr Hilfsangebote eingerichtet. Zum Beispiel die Kontaktstelle für Landwirte in Not im Kreis Ravensburg oder die Krisenhotline der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Und das war's für heute mit dem Podcast von SWR1 Arbeitsplatz. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Michael Herr.
Eins gehört. SWR1.